Ezekiel 3, vom 16. bis zum 18. Vers. Und es geschah am Ende von 7 Tagen, da geschah das Wort des Herrn zu mir so: Menschensohn, ich habe dich für das Haus Israel zum Wächter gegeben. Und hörst du ein Wort aus meinem Mund, so sollst du sie von mir verwarnen. Wenn ich zu den Gottlosen spreche, du musst sterben, und du hast die nicht gewarnt und hast nicht geredet, um den Gottlosen vor seinem gottlosen Weg zu warnen und ihn am Leben zu erhalten, dann wird er, der Gottlose, um seine Schuld willen sterben. Aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Du aber, wenn du den Gottlosen gewarnt hast, und er ist von seiner Gottlosigkeit und von seinem gottlosen Weg nicht umgekehrt, dann wird er um seine Schuld willen sterben. Du aber hast deine Seele errettet. Soweit. Und dann im Habakuk 2. Habakuk 2. Vom 1. bis zum 3. Vers. Auf meinen Posten will ich treten und auf den Wall mich stellen und will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden will und wird. Und was für eine Antwort ich auf meine Klage erhalte. Und der Herr erwiderte mir und sprach: Schreib das Gesicht auf, zwar deutlich auf die Tafeln, damit man es geläufig lesen kann. Soweit. Diese beiden Propheten, Habakuk und Hesekiel, waren Männer, die auf Gottes Wort achteten. Vor dem ich weiter darüber rede, lasst uns noch beten. Herr Jesus, wenn du uns nicht durch deine Gnade die Augen öffnest und die Ohren, wird dein heilig Wort an uns vorübergehen. Und diese Stunde wird fruchtlos bleiben und umsonst sein. Und möge das auf keinen Fall geschehen. Schenke uns empfängliche, offene Herzen und Ohren und Augen, dass diese Stunde unvergesslich sei in unserem Leben. Und präge das, was du uns sagen willst, tief in unsere Herzen hinein heute Abend. Schenke uns deinen Geist reichlich, dass er das Wort lebendig macht, dass wir es verstehen können. Amen. Wenn wir den Hesekiel lesen und Habakuk, ich rede nun nur von diesen beiden heute Abend, bekommen wir den Eindruck, dass sie achtsam waren und dass sie gut darauf geachtet haben, was Gott ihnen sagte. Gleicherweise sollten wir auch solche Menschen sein. vordem wir in den Gottesdienst gehen, sollten wir unsere Herzen vorbereiten. Sollten wir dafür sorgen, dass wir im rechten Geist und Sinn kommen. Nicht nur mit Kritik, nicht nur zu tadeln, nicht Fehler zu finden, sondern Gottes Wort zu hören. Ein Professor kam zu Moody und sagte nach dem Vortrag: Herr Moody, heute Abend haben Sie 18 englische grammatische Fehler gemacht in Ihrer Ansprache. Und er sagte: Ja, das stimmt wohl, aber ich gebrauche mein schlechtes Englisch für Jesus und im Dienst des Reiches Gottes. Gebrauchen Sie Ihr gutes Englisch auch im Reiche Gottes. Und da war der Professor beschämt. Darauf kommt es an. Und solche Menschen werden uns an einem Tage verdammen und sagen: Ich hatte nicht solch eine englische Kenntnis wie du. Aber schau, was geschehen ist. In diesen Tagen erleben wir Freudiges. Nicht über die Wahl. Sie können hier sehen, mein Finger. Das ist ein Zeichen, dass ich gewählt habe in Südafrika. Dann wird da ein Flecken gemacht und den kann man nicht wegwaschen. Das nimmt Wochen, bevor der weggeht. Elisabeth im Flugzeug war eine deutsche Dame. Sie sagt: Wir waren in Südafrika, aber wir werden nicht daraus klug. Einige reden dieses und einige reden jenes. Und da sagte sie: Was ist das da an deinem Daumen? Da sagt: Ja, ich habe gewählt, vor dem ich Südafrika verlassen habe. Da musste sie ihren Daumen herumzeigen an die Gruppe, die mit der Frau dort waren. Ja, und die amüsierten sich darüber. Also, das ist nicht neue Mode, liebe Freunde. Das nicht. Wir hatten eine Gruppe Mennoniten in Südafrika. Ich werde nicht sagen, wo sie herkamen. Da hatte der Leiter einen großen Drahtring hier, ich glaube im rechten Ohr oben. Ja, es gibt moderne Sachen in dieser Zeit. Also könnte, das sage ich nur, dass jeder weiß, dass das nicht etwas Modernes ist. Modern in Südafrika, ja, in den Wahlen. So, zurück zu diesem, zu dem Propheten, ihr Hesekiel und Habakuk. Und ich sage, auch wir müssen so wie sie achtsam sein auf das, was Gott uns sagt. Wie gesegnet wären doch unsere Gottesdienste, wenn jeder mit einem Herzen käme, das bereit ist, den Samen Gottes aufzunehmen. Ein guter Gärtner und guter Bauer, der sät den Samen nicht irgendwo auf der Wiese oder auf dem Weg. Da kommen die Mäuse und die Vögel und fressen das hinweg, nehmen das weg, sondern da wird das Land gut vorbereitet. Und es ist nicht gut, wenn wir in den Gottesdienst gehen und unsere Herzen sind nicht vorbereitet. Darum gehen wir hinein und wieder hinaus, als ob wir nie im Gottesdienst waren. und sind noch die gleichen Menschen. Unverändert. Keiner sollte die Tür verlassen, so wie er sie hineingegangen, durch sie gegangen ist, als er kam. Keiner von uns sollte unverändert diesen Raum verlassen. Da sollte etwas geschehen. Und das ist der Fluch in der heutigen Welt, dass Menschen in der Kirche sozusagen geboren werden, aufgewachsen, alt werden und sind noch die gleichen. Und das ganze Leben ist wie ein Teufelskreis. So weiß man, heute wird er genauso sein, wie er gestern war. Und morgen wird er sein, wie er heute war. Das ist verkehrt, lieben Freunde. So soll es nicht sein. Wenn du dich gut vorbereitet hast, das Land gut geflügt hast, die Steine hinweggetan, fein gemacht hast, dann kannst du den Samen gut sehen. Ob es nun Spinat ist, oder Kohl, was es auch sei. Das Resultat gut. Genauso wie ein kluger Bauer das macht. So sollten wir es machen, wenn wir unter die Verkündigung Gottes kommen. Dass wir bereit sind, dass Gott zu uns redet. Und dass unser Dahingehen ein Segen ist. Ein Mann sagte zu seinem Freund, was gehst du in die Kirche? Die Kirche ist doch tot. Was bekommst du dort? Er sagt, du, daran habe ich noch nie gedacht, was ich da bekomme. Bei mir geht es nur darum, was die anderen von mir bekommen, dass ich denen zum Segen werde. Aber sagt gleichzeitig, redet auch Gott zu mir und segnet mich. Und so sollte es sein, dass wenn wir unter die Verkündigung kommen, dass wir unsere Herzen vorbereitet haben, sagen, rede Gott zu mir. Nun beginnen wir mit dem Habakuk. Da sagt er uns, auf meinen Posten will ich treten und auf den Wall mich stellen, um zu sehen, was er mit mir reden wird und was für eine Antwort ich auf meine Klage erhalte. Und dann redete Gott zu ihm. Ein paar Punkte. Auf meinen Posten will ich treten. Er redet ganz entschieden. Er sagt einfach, auf meinen Posten will ich treten. Entschieden. Es ist gut, wenn wir entschieden sind. Es ist gut, wenn wir wissen, was wir wollen. Ich dachte an Julius Caesar mit seiner römischen Legion an der englischen Küste. Als er an Land ging, traf er einen kühnen und endgültigen Entschluss. Er wollte sein militärisches Vorhaben ganz sicher in einem Sieg enden lassen. Er befiehlt seinen Männern, zum Rand der Klippen von Dove zu marschieren. Oben auf. Dort mussten sie alle ins Wasser hinab schauen. Und zu ihrem großen Erstaunen sahen sie, dass alle Schiffe, jedes Schiff, mit dem sie den Kanal, den Ärmelkanal überquert hatten, in Flammen aufgehen. Jedes Schiff brannte. Sie waren schockiert, die Soldaten. Wussten nicht, was geschehen war. Jedes Schiff brannte, ging durch die Flammen auf. Und wer hat die alle angezündet? Wer hat dafür gesorgt? Der Julius Caesar hat bewusst und absichtlich jegliche Möglichkeit zum Rückzug abgeschnitten. Sagt, das soll meine Mannschaft, das soll meine Legion wissen. Da ist kein Zurück, nur vorwärts. Und als die Soldaten erkannten, dass es kein Zurück zum Kontinent, also zu Frankreich mehr gab, wurde ihnen klar, dass nur noch eins in Frage kam. Das war vorwärts gehen, voran und überwinden, siegen. Und genau das haben sie getan. Die waren jetzt mehr entschieden als je zuvor. Alle Halbherzigkeit war hinweg. Da war kein geteiltes Leben mehr. Entschieden waren sie, vorwärts zu gehen. Und heute Abend möchte ich sagen, dass es um die Verantwortlichkeit eines Christen geht. Und jeder Christ sollte ein Wächter sein im Reiche Gottes. Jeder Christ soll Licht, soll Salz sein. Da geht es nicht nur um uns, sondern um die anderen auch. Dass wir hören, gehorchen, und das weitergeben. Und darum sagt Ezekiel, wenn Gott sagt, Gott hat ihm gesagt, wenn er zu dem Bösen spricht und sagt, du wirst sterben wegen deiner Ungerechtigkeit und du warnst ihn nicht, er wird sterben. Aber sein Blut wird ich von deinen Händen fordern. Und das bedeutet, dass Gott uns schuldig erklärt, dass wir die Mörder sind, dieser Menschen, der Gottlosen. Und da sagt der Habakuk, auf meinen Posten will ich treten. Der wusste, dass Gott ihn berufen hatte. Er wusste, dass er einen Auftrag hatte. Er wusste, dass er nicht wie ein Pilz einfach aus der Erde gekommen ist, sondern dass ein Gott ihn geschaffen hat mit einem ewigen Plan und Ratschluss und dass wir nun nach dem Willen Gottes leben soll. Und er sagt, ich habe einen Prosten. Er war sich des bewusst, dass er einen Posten hatte. Und er sagt, auf den Posten will ich treten. Da will ich stehen. Da will ich bleiben. Im Willen Gottes. Weißt du, wofür du hier in dieser Welt bist? Warum Gott dich gesandt hat? Der Herr Jesus sagte seinen Jüngern, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das ist nicht bloß ein Zufall, dass wir in dieser Welt sind und heute in diesem Land. Das ist nicht bloß ein Zufall. Sondern Gott hat einen Plan mit uns. Das Wort traf mich, als Gott zu Jakob sprach. Er sagt, der Boden und das Land, wo du jetzt liegst, das will ich dir geben. Er wusste nicht, sein Kissen war ein Stein. Da lag er. Und Gott sagt, dieses Land, wo du liegst und worauf du liegst, will ich dir geben. Und dann sei die Leiter, die auf dieser Erde stand, und bis in den Himmel reichte und die Engel auf und ab gingen, da befand sich der Jakob an einem Ort, wo Himmel und Erde verbunden waren. Und so soll auch unser Leben sein. Dein Leben, ein jeder unter uns. Wir sollten mit dem Himmel und der Himmel mit uns verbunden sein. Wo da ununterbrochene Verbindung ist. Wo die Engel, die Gesandten auf und ab gehen können. Wir sollen nicht, wir sind mehr als die Kühe und die Schafe, die Gras fressen und gemolken werden. Im Kongo, sagten sie mir, ist ein armes Land, ist aber ein reiches Land. Die graben Diamanten mit der Schaufel, brauchen nur 1 Meter tief gehen. Und sie sagten, wir haben ein großes Problem. Sie haben eine Kirche gebaut und haben die Kirche auch viele Diamanten gebaut. Sie sagen, was sollen wir nun tun? Die Kirche abreißen oder was? Ich sage, das müsst ihr wissen. Das muss ich euch nicht sagen. Ja, möge es uns nie so gehen, dass wir uns festbauen auf den himmlischen Reichtümern. Und dann sitzen wir drauf und wissen nicht ein noch aus und wie weiter zu gehen. Auf meinen Posten will ich treten. Er wusste, dies ist mein Post. Jetzt wäre es gut, wenn wir mal fragen könnten, von links bis rechts, eine Reihe nach der anderen. Was ist dein Posten? Was ist dein göttlicher Beruf? Wofür hat Gott dich in diese Welt gestellt? Was ist sein Ziel damit? Aber der Habakuk, der sagte entschlossen und entschieden, Auf meinen Posten will ich treten. Da will ich hin, wo Gott mich haben will. Den Willen Gottes für sein Leben zu erkennen und nicht nur zu erkennen, sondern auf ihn treten, dort zu stehen. Ich bin Gott unaussprechlich dankbar, dass er mir meinen Posten am Anfang meines Lebens klar gemacht hat. Und er mir ganz klar gezeigt hat. Ich weiß noch den Tag, wo ich meine Bibelnamen aufschlug, Matthäus 4, Vers 19. Ich will euch zu Menschenfischen machen. Das war in 51. Ich weiß noch ganz genau. Seitdem habe ich noch nie einen Tag in meinem Leben gezweifelt, wo Gott mich haben will und was mein Posten ist. Ich weiß es. Ob ich lebe oder sterbe, ich weiß es. Dafür bin ich in dieser Welt. Und mit der Legion von Julius Caesar ich vorangehen. Nie zurück. Nie zurück. Koste es, was es will. Dass der Mensch weiß, dies ist Gottes Weg für mich. Möge Gott schenken, dass ein jeder von uns, Mann oder Frau, weiß, was sein Posten ist. Im Reiche Gottes. Und dann geht er weiter und sagt, und auf den Wall will ich mich stellen. Er sagt, auf den Wall, auf die Mauer, da will ich mich stellen. Da will ich stehen, unbeweglich. Himmel und Hölle sollen nicht da rütteln oder rühren können, dass ich da stehe im Namen Gottes. Ich will mich auf den Wall stellen. Ich weiß nicht, was euer Verlangen ist, Geschwister. Es gibt ein Leben, genauso wie die anderen. Wie jeder Hans und Franz lebt und sich damit zufrieden begibt. Es gibt auch das heiße Sehnen und Verlangen. Herr, ich möchte auf höheren Grund und auf eine höhere Stufe stehen. Ich weiß von einem Burschen, als Gott ihn rief, da sagte, Herr, wenn ich das Evangelium verkündigen soll, will ich es nicht verkündigen, wie jede Prediger das verkündigt. Damit bin ich nicht zufrieden. Erkannte Menschen, die einfach predigten, weil es sozusagen ihr Job war, ihre Arbeit. Er sagt aber, Herr, ich will predigen, so wie du gepredigt hast. Dass wenn der Mensch sich nicht bekehren will, dass er wütend und ärgerlich wird. Aber Herr, schenke mir die Gnade, dass ich nie reden wird, so dass die Menschen dabei einschlafen und keine Entscheidung treffen. Sagt der Herr, so wie du, sei es in der Kirche, in der Synagoge oder auf dem Berge. Lass das Wort die Menschen treffen, dass der sich nicht bekehrt, böse wird. Und wir wissen ja, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten darauf reagiert haben, dass sie wütend wurden. Hätten die ein Internet gehabt und hätten die schreiben können, wie in der heutigen Zeit, das gebe ein Durcheinander. Das gebe ein Durcheinander. Und da hätten die Christen, die keinen festen Boden unter ihre Füße haben, gesagt, was sollen wir nun glauben? Wir wissen nicht, was wir glauben. Der eine sagt so und der andere sagt so. Wie traurig, dass es solche Menschen gibt in dieser Welt, die nicht wissen, wo sie hingehören, die sich ihren Posten nicht bewusst sind und nicht da treten, wo Gott sie haben will, entschieden, Gottes Wille zu tun. Und dann zu sagen, Herr, auf den Wall will ich stehen, hoch. Nicht auf der Stufe von jedermann. Ich will nicht so sein wie die anderen, sondern auf den Wall stehen, der höher ist. Es gibt ja auch Stufen in der Bibel. Wir haben die kalte Stufe, die Stufe der Gottlosen, die nichts um das Reich Gottes, nicht um das Reich Gottes bekümmert sind. Dann gibt es die, die lauen, sind nicht kalt, sind nicht heiß, sind von beiden, Welt und Evangelium, gemischt. Aber dann gibt es auch einen Ort auf den Wall. Auf den Wall. Da steht man auf einer höheren Stufe als die anderen Menschen. Nicht in Hochmut, Stolz, hoffärtigem Leben, aber zu sehen, herumzuschauen, zu erkennen, was Gott uns sagt. Und was er uns sagt, sagt er nicht, dass das bei uns bleiben soll. Keiner von uns soll sein wie das tote Meer. Da kann kein Fisch drin leben. Nicht mal die Frösche und die Krabben. Alles, was hineingetan wird, wird erstickt, stirbt. Aber wie den See Genezareth, da fließt das Wasser hinein. Und unten fließt es hinaus. Fließendes Wasser. Und das ist gesund und gut für die Fische. Da vermehren sich die Fische. Also, dass Gott zu uns redet und das wird in uns erstickt, ist nicht gut. Was Gott uns sagt, das müssen wir weitergeben. Es gibt einen schönen englischen Gesang, wo die Worte lauten, rede zu mir, sodass auch ich anderen zu anderen reden kann. Und der Herr Jesus, der sagt uns Christen, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium. Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Also, was müssen wir weitergeben? Das, was Gott uns befohlen hat. Was sollen wir sie lehren? Zu halten, was er uns geboten hat. Aber es kann eine Blockade geben. Sehr oft geschieht es, dass Menschen das nicht halten, was Gott ihnen geboten hat. Dass Menschen das nicht halten. Und dass der Christ sagt, ja, ich weiß nicht, was zu tun. Ich weiß diese Sünde, aber ich ärgere mich immer wieder oder bin unfreundlich. Wenn du selber nicht frei werden kannst. Wie kannst du andere lehren, frei zu werden, wenn du selber nicht halten kannst, was Gott uns gebietet? Wie können wir denn andere gebieten, andere lehren, das zu halten? Wir sind ja auf einer Stufe, gebunden wie sie. Ein Mann war in der Seelsorge. Und da bekannte, der zu ihm kam, beichtete seine Sünden. Und da sagte Predige: Ja, weißt du, ich habe auch damit zu kämpfen, damit zu tun. Wenn dein Seelsorger dir das einmal sagt, geh nie wieder zu ihm, bevor er sich bekehrt hat. Und wenn du zu ihm kommst und sagst, bist du jetzt frei? Ich kann doch nicht erwarten, dass du mir hilfst, wenn du selber nicht geholfen bist. Wir können verdreht sein, aber wir sollen keine verdrehten Gotteskinder sein. Und mit dem verkehrten Leben können wir können es uns nicht leisten, einen Tag länger damit zu gehen. Das geht nicht. Auf den Wall sollen wir stehen. Weg von da unten und oben stehen. Auf den Wall, sagt dieser Prophet. Auf höheren Grund. Wieder ein englisches, vielleicht gibt es auch aufs Deutsch. That I stand on higher ground. Auf höheren Grund soll es kein Mädchen sein wie die anderen Mädchen, kein Bursche wie die anderen Burschen, kein Mann, keine Frau, keine Witwe oder wer du auch bist. Kannst dich nicht mit den anderen vergleichen und messen, sondern auf den Wall. Den himmlischen Standard. Gott erwartet mir von uns, als was er von der Welt erwartet. Wem viel gegeben ist, von dem erwartet Gott viel. Auf höheren Grund. Nicht irgendwo und irgendwie, aber auf höhere Stufe, die höchste Stufe. Nicht kalt, nicht lau, sondern kochend heiß. Und dann sagt er, will ich spähen, um zu sehen, zu schauen, was mir gesagt wird. Möge Gott und solch eine Gesinnung schenken. Sagt, ich möchte droben stehen, dass ich sehen kann und hören kann, was Gott mir sagt. Und dass ich auf meine Klage eine Antwort erhalte. Nun lassen wir das Wort weg, ob es eine Klage ist oder eine Bitte oder was es auch sei, was uns bewegt, dass wir das zu Gott bringen und dann sagen, Herr, nun erwarte ich von dir eine Antwort. Herr, zeige mir nun, schenk mir die Antwort auf mein Gebet. Und wenn es was ist, was wir den Herrn von dem Herrn erbitten, dass wir nicht zufrieden sind, dass wir darauf achten und sagen, Herr, was sagst du mir? Was sagst du mir? Und dann, die Bibel sagt, wer bittet, der empfängt. Wer anklopft, den wird aufgetan. Dann sprach der Herr, schreib die Antwort auf. Schreib das Gesicht auf. lieben Freunde, es ist von höchster Wichtigkeit, dass wir es aufschreiben. In diesen Monaten habe ich immer wieder in Afrika wiederholt und den Christen gesagt, was Gott euch sagt, schreibt es auf. Denn wir Christen sind eine verdorrene und böse Bande. Was Gott uns sagt heute, im nächsten Jahr haben wir es vergessen. Wenn ich an Menschen denke, die rückwärts gegangen sind in ihrem geistlichen Leben, Menschen, die den rechten Weg verlassen haben, sagte Menschen, wenn ihr nur daran denken würdet, was ihr vor dem gesagt habt, was ihr bezeugt habt, was ihr selber gepredigt habt und was ihr gesagt habt, dass Gott euch befohlen hat. Dann sagte ich, weil wir denn so veranlagt sind, dass wir so schnell vergessen, nehmt eure Bibel und schreibt es in eure Bibel hinein, dass ihr das nie vergisst. Wie viele Menschen haben Gott nicht die Treue geschworen? Und wo sind sie heute? Wo sind sie heute? Dass man sagt, was ist mit euch geschehen? Was ist mit euch los? Habt ihr nicht selbst bezeugt, dass Gott zu euch geredet hat? Dass Gott das getan hat? Oder gesagt habt, dass ihr euch Gott ergeben habt. Gedenkt eure Gelübde. Aber dann radieren wir es aus. Dann vergessen wir es. Dann weht der Wind. Der Wüste kommt mit Sand. Kommt eine dicke Schicht Sand daraus und so weiter. Letzten Sonntag habe ich in Südafrika, ich glaube, es war der letzte Sonntag in Südafrika, Ihnen gesagt, wie ein englischer Autor gesagt hat, er hat Ausgrabungen gemacht in Israel, Palästina. Und da hat er ein Grab gefunden. Mit einem Leichnam und einem Brief. Und Josef Arimathea, der hat den Brief unterzeichnet. Und sagt, Menschen, ich muss euch bekennen, dass dies die Leiche Jesu ist. Hier habe ich sie versteckt. Er ist nicht auferstanden. Und das nicht mal ein Jahrhundert her. Da war die englische Christenheit auf den Kopf gestellt. Was sollen wir nun glauben? Jesus ist nicht aufgestanden. Sie haben seinen Leichnam gefunden. Es hat aber nicht lange gedauert. Da haben sie gefunden, dass er ein Bösewicht war und dass das gar nicht stimmt. Aber leider sind wir Christen so veranlagt, dass irgendein Clown kommen kann, im frommen Gewand und den größten Unsinn redet und dann stehen wir auf den Kopf. Dann wissen wir nicht mehr, was wir glauben sollen. Dann wissen wir nicht mehr, was stimmt und was nicht mehr stimmt. Und wir werden hin und her bewegt, herausgerissen mit Stumpf und Stiel aus dem Boden. Möge Gott schenken, dass wir männlich sind, stark, unbeweglich, dass unsere Wurzel tief gehen. Komme, was kommen will, geschehe, was geschehen will, wir stehen fest und unbeweglich. Auf der Mauer, wir hören, was Gott sagt, und nicht ein Bösewicht, englischer Bösewicht. Und was er in seinem Buch veröffentlicht hat. gilt doch, was Gott geredet hat und was er sagt. Das ist das Herzzerbrechende, dass selbst wenn wir Gottes Wort haben und dann kommt solch ein Mann und sagt uns das Gegenteil und dann kommen wir ins Wanken. Wie können die anderen Menschen stehen, die Heiden, wenn wir, die Gott uns so viel geschenkt hat, ins Wanken kommen? Und Gott sagt, schreib es auf, Habakuk, was ich dir sage. Schreib es auf, dass du es nicht vergisst. Wenn Gott zu dir redet, schreib es nieder. Schreib es auf. Und wenn da eine Seite ist in deiner Bibel, wo nicht steht, schreib es auf, Tag und Stunde. Dies hat Gott mir gesagt. Und erinnere dich daran jeden Tag. Und sagt, das ist, was Gott mir gesagt hat. Und bleibe dabei. Es ist herzzerbrechend, dass wir Christen so leicht vergessen. So leicht vergessen. Kinder sind schon zu mir gekommen. Sie sagen, wie kann es bloß sein, dass dieser Mann, der uns was vorgepredigt hat, nun heute das Gegenteil tut von dem, was er uns gesagt hat. Er hat vergessen. Ist dem Teufel gelungen. Und Gott sagte den Propheten, schreib es auf. Dies, was ich dir zeige, schreib es auf. Und dann geht er weiter und sagt, schreib es auf, deutlich. Deutlich auf Tafeln. Auf, dass es geläufig gelesen werden kann. Schreib es auf. Wir wissen, dass Gottes Wort sagt, wir sind ein Brief, den Gott geschrieben hat an die Welt. Vergesst das nicht. Es sind wenige Menschen, die die Bibel lesen. Wenige, kleine Prozentsatz. Sind mir, die eine Bibel haben. Aber die ist auf dem Bücherschrank, voller Staub. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass es nicht nur in der Bibel geschrieben steht, sondern auch in deinem Leben. Sagt, ihr seid ein Brief, den Gott geschrieben hat, nicht mit Feder oder Tinte, sondern mit seinem Geist, gelesen von jedermann. Jeder von uns ist ein Brief. Und sollte solch ein Brief sein, der deutlich gelesen werden kann. Von jedermann. Und nicht, dass wir da stehen und nicht wissen. Kein Licht, ja, was habe ich da geschrieben? Weiß es nicht. Wir wissen ja, dass ein Engländer gesagt hat, du, was du mir sagst, verstehe ich nicht. Dein Leben und was du tust, das redet so laut, dass ich nicht verstehen kann, was du mir sagst. In 1. Korinther 14, Vers 8, da heißt es, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich rüsten? Was für eine Posaune sind wir? Wir sind alle Posaunen. Geben wir einen deutlichen Ton, dass alle, die um uns sind, Christen oder Nichtchristen, dass sie deutlich hören können und sich rüsten können, dass sie wissen, was der Ton bedeutet. Wir wissen ja von dem Missionar mit seiner Frau in Zentralafrika, da wo halb Muslim, halb Christen sind. War ein junges Mädchen, die wusste nun nicht. Sie wollte gläubig werden. Da sagte sie, ja, aber was soll ich nun tun? Soll ich Christ werden? Oder soll ich Muslim werden? Wer hat Recht? Das christliche Evangelium, ist das Recht? Oder Islam? Und sie ging zu den Christen. Und die Christen sagen, wir haben die Wahrheit. Und dann gingen sie zu den muslimischen Völkern und die sagten, wir haben die Wahrheit, wir haben das Rechte. Und was hat dieses junge schwarze Mädchen entschieden? Sie sagte, ich mache es so, 6 Monate lang arbeite ich im Haus des Christen. Und 6 Monate im Haus von den Muslimen. Und hat mit den Muslimen begonnen. Und 6 Monate lang war sie dort im Haus, Putzfrau, Geschirr gewaschen. Die haben noch keine Waschmaschinen. Nach 6 Monaten hat sie die Arbeit verlassen und ging zu den Christen. Und hat dort 6 Monate lang gearbeitet. Nach 6 Monaten ging sie zu der Pfarrfrau und sagte, ich will mich jetzt verabschieden. Als sie kam, habe ich gesagt, nur 6 Monate. Die flehte sie an und bettelte und sagte, bitte, wir sind so zufrieden mit dir. Arbeite weiter hier. Schließlich sagte das Mädchen, es geht mir nicht um die Arbeit. Ich wusste nicht, soll ich Islam zum Islam mich wenden oder zum Christentum. Ich wusste nicht, was das Wahre ist, das Richtige. Habe ich gesagt, 6 Monate arbeite ich bei den Muslimen und 6 Monate bei den Christen. Ich habe jetzt 6 Monate hier gearbeitet und ich habe mich entschieden, ich werde ein Muslim. Das ist das Rechte, das Wahre. Ihr Leben redet mehr zu mir als das christliche Leben. Und die Frau sagt, aber Kind, warum hast du das mir nicht vor dem gesagt? Das hättest du mir vor dem sagen müssen. Ja, jetzt ist es zu spät. Und wenn das Kind in die Hölle fährt oder gefahren ist, will ich sehen, ob die Frau und der Prediger in den Himmel kommen. Wer ist mir schuld? Wir uns Christen, wenn unsere Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich rüsten? Wer wird sich bekehren? Wenn die Menschen, die den Ton hören, nicht erkennen können, wenn unser Leben so ist, dass der Mensch nun nicht weiß. Keine klare Botschaft. Andrew Murray hatte viele Gegner, jeder Gottesmann, jeder Prophet. Unser Herr, die haben gesagt, er hat den größten Teufel. Er sagt, wenn Sie das von mir sagen, wenn Sie es vielmehr von euch sagen. Aber wir sind zu vorsichtig und zu fein und wollen keinen Anstoß sein für irgendjemand. Und so geht uns alles verloren. Alles geht verloren. Möge Gott uns helfen. Möge Gott uns helfen, dass wir nicht schuldig werden. Ich sprach von dem Mädchen und das der letzte Punkt war, wo ich eben von sprach, Andrew Murray. Ich danke dir, dass du nicht schläfst. Haben sie gesagt, der geht zu weit, fanatisch, extrem. Dann hat die Gemeinde beschlossen, dass sie zwei ihrer Ältesten, was sagt man hier, Vorsteher oder was, Ältesten der Gemeinde, Vorsteher der Gemeinde, zu ihm geschickt haben und haben gesagt, haben mit ihm gesprochen, könnten zwei unserer Gemeindevorsteher zwei Wochen lang bei ihnen bleiben, in der Kap-Provinz. Er sagt, gerne. Zwei Wochen lang waren sie bei ihm im Haus. Und dann gingen sie zurück. Dann sagten sie so, was habt ihr nun gefunden? Wie ist euch gegangen? Da sagten sie, Menschen, der Mann, der predigt, nicht die Hälfte von dem, was er lebt. Das, was er verkündigt, ist nur die Hälfte von dem, was er mit seinem Leben bezeugt. Ja, die Königin, die sagte, ihr habt mir nicht die Hälfte gesagt. Aber diese sagten vom Andrew Murray, dem Gott die Erweckung damals anvertraut hat, kann man verstehen, warum Gott ihnen eine Erweckung geschenkt hat. Dieser Mann, er sagt, wir sagen, der geht zu weit. Aber wir haben sein Leben genau nachgeforscht, ihn beobachtet, seine Predigten gehört. Aber sein Leben ist von viel höherem Standard als das, was er predigt. Vor solchen Menschen kann man sich beugen in Ehrfurcht und Gott dafür danken. Dann Gott sei Dank, dass es noch solche Menschen gibt, die nicht Heuchler und Pharisäer und Schriftgelehrten sind, sondern das Leben bezeugen. Klar und deutlich soll die Botschaft deines Lebens sein. Der Sünder soll wissen, dass es eine Bekehrung gibt, dass es Heiligung gibt, dass es ein Leben gibt in den Fußstapfen Jesu. Und nichts weniger, wer so nicht lebt, wenn deine Frau das nicht von dir, lieber Mann, bezeugen kann, und wenn, liebe Frau, dein Mann das nicht von dir bezeugen kann, dann bekehre dich heute. Dann gehe heute noch zum Kreuz und flehe Gott an, dass er sich deine erbarmt. Genug Zeit hast du vergeudet. Die grauen Haare wachsen schon auf dein Haupt. Es ist höchste Zeit, dass sich nun die Sache verändert. Und Gott sagt, die, die die Posaune hören, mit einem unklaren Ton, die fahren ins Verderben, aber ihr Blut wird von dir gefordert werden. In diesen Tagen hatten wir einen Schweizer bei uns. Der gab uns viele Bücher, die er geschrieben hat. Rudi Lack. Und ich nahm dann das Buch, las und einige schöne Geschichten. Nun möchte ich zwei kurze Geschichten herausholen. Sie sind ja Schweizer. Vielleicht werden Sie den Ton der Posaune erkennen und verstehen. Aber leider ist es in Englisch geschrieben. Er sagt, Kirchen haben eine seltene Anziehungskraft bei ihm. Er geht sehr gern in die alten Kirchen und schaut sich die an, wie die gebaut sind, wie es dort steht, und setzt sich dann auch oft in die Kirchenbank und schaut sich, wird stille. Er sagt, er genießt das, wenn es still ist, sein kann. Er wollte stille sein vor Gott, sagt jetzt kein Gottesdienst, kein Prediger. Es war eine katholische Kirche, der Priester ist nicht da, der Vater ist nicht da. Kann ich stille werden vor Gott? Er setzte sich, schaut nach vorn, betrachtete das Kreuz und dann sah ein großes Buch vorn. Auf einen Tisch. Und er dachte, was für ein Buch ist das? Seine Bibel? Ach nein, das ist keine Bibel. Mit solch einem Umschlag. Nein, die sehen nicht so aus. Und dann stand er auf und ging dorthin. Und öffnete das Buch. Und dann fand er, dass Menschen dort Sachen hineingeschrieben hatten. In dieses Buch. Und dann von einer Seite zur anderen. Und dann wurde er tief bewegt von dem, was dort geschrieben war. Jeder konnte hineingehen. Einige schrieben ein Gebet. Einige schrieben, Gott, wir danken dir für deine Segnungen. Jung und alt. Und einiges hat ihn tief berührt. Eine hatte geschrieben, oh Gott, es muss der Heilige Geist gewesen sein, der mich hierher geführt hat. Ich war nah daran, um Schluss zu machen mit meinem Leben. Aber nun habe ich neue Hoffnung. Ich vertraue dir, dass du mir helfen wirst, dass ich diese Stürme in meinem Leben überwinden werde. War an dem Punkt, um Selbstmord zu begehen. Ging in diese Kirche und irgendwie hat Gott zu dieser Person geredet. Und dann schrieb sie, Gott sei Dank, das muss der Geist Gottes gewesen sein. Ich wollte Schluss machen mit meinem Leben und kam in diesen Ort, in dieser Kirche und gehe mit neuem Mut davon. Und dann blätterte er weiter, war etwas sehr unfein geschrieben, wie ein Kind in der ersten oder zweiten Klasse. Schulklasse. Und dieses Kind schrieb, oh Gott, hilf mir, ich muss bald ins Spital. Für eine Operation. Hilf mir, lass es wohl gelingen. Ein anderes kleines Kind schrieb, oh Gott, schenke doch, dass die Kinder mir bei der Schule nicht länger plagen und ärgern und quälen. Ein anderes Kind schrieb, himmlischer Vater, bitte hilf meine Eltern, dass sie nicht länger zanken und sich bekämpfen, sondern harmonisch zusammenleben. Eltern nennen sich Christen und zanken sich. Bekämpfen sich, eine gegen andere. Die Kinder hören diese Posaune und diese Posaunen und die leiden. Wenn eines ein Kind kränkt, ist es, wenn Vater und Mutter sich zanken. Seine Gräueltat. Wenn ihr euch zanken müsst, schließt die Tür zu und sorgt dafür, dass eine Doppeltür ist. Dass sie draußen sind, nicht hören, was drinnen vor sich geht. Aber was noch besser ist, wenn solche hier heute Abend sind, bleibt zurück nach dem Dienst und kommt in die Beichte. Bekennt eure Sünden und bekehrt euch. Die Ehe kann harmonisch sein, ein Vorgeschmack des Himmels. Aber es kann auch ein Vorgeschmack der Hölle sein. Vorgeschmack der Hölle. Wie herrlich ist es, wenn eine Ehe recht ist. Je älter man wird, je schöner wird es. Je harmonischer, je wunderbarer. Aber wenn es nicht so ist, kann es auch Hölle sein. Hölle. Mach aber nie den Fehler und denke, wenn du eine böse Frau hast, dass das nicht Gottes Wille war, mit ihr zu heiraten und dass du dich trennen musst von ihr, weil du schon eine andere gesehen hast, die von Gott für dich bestimmt ist. Ich schaue mich die Männer immer an. Ich kann sie nicht verstehen. Ich sage, was von euren Kindern? Du hast ja schon Kinder. Wo kommen die denn her? Und jetzt siehst du eine andere. Und seltsamerweise, die Männer, die die Ehe brechen, heiraten nie mit einer älteren Frau, nur mit jüngeren Frauen. Brüder, warum ist das? Immer eine jüngere, nie eine ältere. Ja, die Bibel sagt, vergesse nicht die Frau deiner Jugend. Sie kann jetzt wohl dick und rund sein, aber vergess nicht, das war die Frau deiner Jugend. Und vergesse deinen Bauch auch nicht. Wir sehen den Bauch der Frau, aber der Mann sieht seinen eigenen Bauch nicht. Ja, ist doch interessant. Ist eine böse Sache eigentlich. Das ist eine böse, eine teuflische Sache. Und denn, wir hatten jetzt, letzte Woche auf Sisabantu, eine schöne Frau. Ich kann einige Männer nicht verstehen, haben die schönsten Frauen und trennen sich von ihnen. Und der Mann hat sich geschieden von seiner Frau, schöne Frau mit ihren zwei Kindern. Die war bei uns im Haus. Und er predigt fromm das Evangelium weiter in der Kirche. Denkt euch mal. Gestern Abend habe ich geredet, dass er breche. Kein Teil haben am Reich Gottes. es sei denn, dass sie sich bekehren. Was von den Kindern, die die Posaune des Vaters hören? Geh doch mal zu den Kindern und sag, Kinder, meine Posaune, versteht ihr die? Den Ton? Den Ton. Du kannst das Rechte sagen, aber im verkehrten Ton. Mann geht zu Frau, Frau geht zu Mann. Eltern zu Kinder, Kinder zu den Eltern und sagt mal, meine Posaune, ist das ein klarer christlicher Ton, biblischer Ton oder nicht? Kein unklarer Ton soll aus der Posaune kommen. Nun, wenn wir, die wir heute Abend hier sind, jeder ein klarer Ton mit seiner Posaune bläst, wie viele Menschen könnten dadurch erreicht werden? Wie viele Menschen könnten dadurch geholfen werden? Ja, dann sagt dieser Mann, als er dort war in der Kirche und dieses Buch las, las er noch eine Seite, die ihn tief berührt hat. Das waren Worte der Eltern, allmächtiger Gott. Wir verstehen unsere Kinder nicht. Wir sind so weit voneinander entfremdet. Es ist eine große Kluft zwischen uns und unseren Kindern. Allmächtiger Gott, könntest du uns nicht wieder vereinen mit unseren Kindern, dass wir eins sind? Und dass wir uns gegenseitig verstehen. Es gibt Familienverhältnisse, die unerklärlich sind. Herzzerbrochene Eltern weinen vor Gott, sagen, Herr Gott, wir leben mit unseren Kindern unter einem Dach, aber sind entfremdet. Wir verstehen sie nicht, sie verstehen uns nicht. Eine tiefe Kluft zwischen uns. Nun, dieses Beispiel ist nun ein Beispiel, dass Menschen, mit denen wir leben, in einer Stadt oder in einem Kreis, in größter Not sind. Dieser Mann, als er das las, da sagte, Herr, ich brauche ja nicht nach China, ich brauche nicht nach Indien. Ich habe die Menschen hier um mir in größter Not. Diese Menschen haben Hilfe nötig. Bei dir kann alles himmlisch sein in deiner Familie. Möge Gott schenken, dass es so ist. Aber um dich herum geben es Menschen in größte Not. Gib einen klaren Ton. Lass sie das Leben Gottes, das Heiligtum Gottes, die Liebe Gottes, die Gnade Gottes in deinem Leben sehen. Und dass sie dadurch angezogen werden, zu Jesus, näher zu ihm. Wir brauchen nicht weit gehen, den Bösen und Notbedürftigen zu erreichen. Die haben wir um uns. Es könnte aber sein, dass wir so blind sind und das nicht merken. Aber Gott sagt, wenn diesen Menschen nicht geholfen wird, besteht die Möglichkeit, dass er ihr Blut von unseren Händen, von deinen Händen fordern wird. Und nun zum Schluss. Ich habe lang genug geredet. Eines Tages war dieser Schweizer bei seinem Freund. Sein reicher Schweizer. Und sein Freund war bei ihm. Und sie saßen. Und dann plötzlich sahen sie ein gutes, teures, feines Haus am Berge, woraus der Rauch stieg. Er sagte zu seinem Freund: Schau mal, das Haus, das brennt wohl. Er sagte: Komm, spring mit mir in mein Auto. Sie liefen zum Auto, sprangen ins Auto und jagten dorthin. Tatsache, als sie dann kamen, doppelstöckiges, großes Haus, dicke, schwarze Rauch kam heraus. Sie sprangen aus dem Auto, liefen zum Haus. Er sagt, wir sind ins Haus hineingestürmt. Wir haben nicht die Glocke geläutet. Wir haben nicht angeklopft. Wir sind ins Haus hineingejagt. Er schrie und sagte: Ist hier niemand zu Haus? Ist keine hier? Und er sagt, von einem Zimmer ins andere sind sie gegangen. Kam im Living Room in, wie bitte? Im Wohnzimmer. Er sagt, ein prachtvolles Zimmer. Die besten Möbel, glänzendes Kristallglas, der Tisch war gedeckt, alles fein, fleckenlos. Alles war bereit zum Abendessen, aber war kein Mensch. Der Boden, überall, die feinsten Teppiche vom Orient, die teuersten. Er rief wieder laut: Hallo, ist da niemand hier im Haus? Keine Antwort. Und er sagt, die Flammen im oberen Stock, die waren, es war schon solch ein Geräusch, solch ein Lärm, dass man sich fast nicht verständigen konnte. Sagt, sie sind kam eine Tür nach der anderen geöffnet, in die Küche, Speisekammer, Schlafzimmer. Dann war unten nur noch eine Tür auf, zu, übrig, und er öffnete sie. Und als er hineinschaute, war er so schockiert. Die ganze Familie vom Fernsehen. Vater, Mutter, Kinder. Die waren so gefesselt, wie bezaubert. Mit dem, was sie sahen vor ihren Augen im Fernsehen. Das Haus brannte. Sie waren in Lebensgefahr. Er sagt, hat geschrien. Er sagt, was macht ihr hier? Hört auf mit dem Fernsehen. Ihr kommt dabei um. Das Haus brennt. Und er sagte, war da, wo der Strom zum Fernseher ging, hat er hinausgerissen und gesagt, jetzt ist nicht die Zeit, Fernsehen zu schauen. Und dann zurück. Und dann haben sie versucht, die wertvollen Sachen, was sie konnten, hinauszuschleppen. Zu retten, was sie nur retten konnten. Glücklicherweise war das Fernsehen unterbrochen und mit dem Leben sind sie noch davongekommen. Und dann kam die Feuerwehr und hat zuletzt noch das Übrige gerettet, das Feuer gelöscht. Mit uns könnte es so gehen, ergehen. Wir können selber in größter Not sein. Und wir sehen es nicht. Es ist dieses, ich spreche nicht über das. In deinem Leben kann da ein verdammter Fernseher sein. Fernseher braucht nicht ein Kasten zu sein, Fernseher. Fernseher als Symbol. Da kann eine Sache sein in deinem Leben. Die hat dich wie bezaubert, dass du gar nicht siehst, was um dich hergeht. Und dass dein eigenes Leben in Gefahr ist. Wäre es nicht diese Menschen gewesen, diese Menschen, wären die wohl da alle verbrannt. Waren sich das nicht bewusst? Was hat diesen Menschen, diese zwei, den Rudi und seinen Freund, das Recht, die Autorität gegeben, um in das Haus hineinzubrechen? Das tut man ja nicht. Das ist gesetzwidrig. Kannst doch nicht in irgendein Haus hineinstürmen. Aber sie hatten ein Recht, weil es am Brand war. Es ging um die Rettung dieser Menschenleben. Und die Menschen um uns waren in eine ewige Verdammnis. Waren zur Hölle. Eine schlimme Sache. Und darum müssen wir tun, was wir nur tun können. Denn Gott wird ihr Blut von uns fordern. Sagen, euretwegen sind sie umgekommen. Heute habe ich fast geweint, Tränen geweint. Ich habe an Afrika gedacht. Und sagte, Herr, was tue ich noch hier in Europa? Die Menschen gehen da in eine ewige Verdammnis. Es ist nicht wie in Afrika, wie in Europa. In Europa sitzen Männer und kommen Männer, die böse schreiben, bösen Bericht mit Kritik und so weiter. Was suche ich noch in diesem Land? Liebe dein Afrika, wo ich frei und ungehindert noch das Evangelium verkündigen kann. Und manche Menschen es schätzen und nicht wie die Frommen hier ihr böses Werk treiben. Aber einiges will ich sagen. Ich habe gesagt, Herr, hier sind so viele Menschen, hier sind so viele Christen. Ihr könnt ja das Evangelium auch verkündigen. Auch verbreiten. Euer Deutsch ist besser als mein Deutsch. Was macht ihr? Schlaft ihr? Womit seid ihr beschäftigt? Wird das Blut nur von mir, von meinen Händen gefordert werden? Was macht ihr? Wie bläst ihr eure Trompeten? Womit seid ihr beschäftigt? Eure Herzen sollten doch auch überfließen. So viele Christen. Schaut mal all die Schar heute Abend. Was macht ihr? Kümmert ihr euch nicht um die Seelen? Warum nicht? Stimmt es im eigenen Leben nicht? Wenn es nicht stimmt, dann sorgt dafür, dass das in Ordnung kommt. Ihr habt die Menschen rechts und links um euch. Was macht ihr? Jung und alt, keines zu alt und keines zu jung. Und wer auf dem Stäbelager liegt, der kann noch strahlen für Jesus und Gott danken für sein Werk. Der Fanon lässt grüßen, aber er rechnet damit, dass er bald auch nicht seine Finger mehr bewegen kann und noch was auf dem Computer schreiben kann. Aber er strahlt. Und die Menschen, die zu ihm kommen, werden gesegnet. Keiner von uns sollte ein armes christliches Leben führen. Unser Leben sollte reich sein, dass die Ströme lebendigen Wassers aus unserem Leben gehen. Jede Frau sollte ein Zeugnis sein. Hast doch mit Nachbarn. Kannst doch einen Kuchen backen. Nachbarin einen guten Kuchen schenken. Kannst doch auch etwas Gutes für sie tun. Es kommt nicht nur auf den Schnabel an. Das heißt, Frauen, gewinnt eure Männer ohne Wort. Nur mit eurem Wandel. Und so kann man auch Nachbarn gewinnen. Aber wenn unser Leben so ist, dass unsere eigenen Kinder oder eigenen Freunde betrübt sind oder gekränkt werden durch uns, dann stimmt da etwas nicht. Die Posaune muss einen klaren Ton geben. Und wenn nicht, dann wird unsere Zukunft schauderhaft sein. Denn Gott wird das Blut dieser Menschen von unseren Händen fordern. Schreib es nieder. Gott hat gesagt, Habakuk, schreib es auf. Ganz klar. Ezekiel, wenn du den nicht warnst, er geht verloren, aber sein Blut wird ich von dir fordern. Habakuk, schreib es auf. Ganz klar und deutlich, dass der sogar vorbeigeht, es lesen kann. Der vorbeigeht, es lesen kann. Dein Leben sollte eine deutliche Botschaft sein, die jeder Analphabet, der nicht lesen und schreiben kann, aber dein Leben lesen kann, sagen. Das hat mich zu Christus geführt. Das hat mich mit Gott versöhnt, indem es mich zum Gekreuzigten führte und dass ich dort das Heil fand, in Jesu Christi. Möge Gott uns das schenken, liebe Freunde. Ich weiß nicht, ob ihr es verstanden habt oder nicht. Ich werde dankbar sein, wenn ihr es versteht und das, wenn ihr es aufschreibt. Herr, wir haben gebetet, als wir anfingen, lass dein Wort nicht leer an uns vorübergehen. Schenk uns die Aufmerksamkeit, die Wachsamkeit, die Bereitschaft, den Preis zu bezahlen, zu hören, was du uns sagst. Und die heilige Entschlossenheit, uns auf den Wall zu stellen, sodass wir besser sehen und hören können und vernehmen, was du uns gebietest. Das schenke uns, Herr. Und dass wir dein Wort hören und es dann weitergeben, weil du uns so klar machst, dass unsere Posaune einen klaren, keinen undeutlichen Ton haben soll, dass alle, die das hören, das verstehen. Wir danken dir, dass wir nicht in China oder Indien beginnen brauchen, sondern hier, wo wir sind, wo wir die Hungrigen, wo wir die Menschen in größter Not um uns haben. Und schenk uns die Gnade, dass wir sie erreichen können, dass unser Leben so ist, dass es wirklich Licht ist und dass sie dadurch zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Sei uns gnädig, Herr, sonst werden wir nicht einst vor dein heilig Angesicht treten können mit dem Blut all derer, die verloren gehen, die an unseren Händen ist. Das Blut, das an unseren Händen ist. Die Schuld. Du hast uns wieder unsere große Verantwortung, die Verantwortlichkeit eines Christen gezeigt. Die ganze Welt geht ins Verderben. Schenk uns, dass wir sie erreichen können. Dass wir solch ein Brief sind, den du geschrieben hast und den du schreibst,